Sachverständiger, Dozent und Makler in einem. Fluch oder Segen? Genau darum geht es heute. So, zum heutigen Interview habe ich den Andreas Bender dabei. Andreas ist sowohl Immobilienmakler als auch Immobiliensachverständiger und auch als Dozent tätig. Hallo Andreas, ich grüße dich.
Hallo Timo.
Das habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, wer du bist, aber stell dich doch einmal ganz kurz in ein paar Sätzen vor, dass die Zuschauer und Zuhörer so einen Eindruck davon bekommen, mit wem sie es denn zu tun haben, wie viel du Erfahrung du auch schon mitbringst, seit wann du denn das Ganze denn auch schon machst.
Gut, also im April 2006 tatsächlich hatte ich mich selbstständig gemacht als Makler. Damit fing das an im Immobilienbereich. Natürlich hatte jeder von mir die Erwartungshaltung, dass ich bewerten kann als Makler. Jeder Verkäufer eine Wetteinschätzung. Konnte ich natürlich nicht, wie die meisten Makler. Also war dann die Überlegung ganz schnell da, machst du noch eine Sachverständigenausbildung. Wenn das eh jeder von dir erwartet, dann machst du gleich richtig. Und dann habe ich angefangen, Gutachten zu schreiben, so ab 2010, 2011. So in dem Bereich bin ich auch dann die Dozententätigkeit reingerutscht, über mein kleines Bewertungstool, was ich auch damals schon angefangen habe zu programmieren. Mhm. Heutzutage ist das eine richtige Bewertungssoftware. Und habe mich auch dann zertifizieren lassen nach dieser komischen DIN-Norm. Und nächstes Jahr sind es dann schon 20 Jahre. Ruckzuck ist die Zeit vorbei. Zack.
Okay, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wie sah denn vielleicht auch dein Weg dann bis dahin aus, also bis du wirklich in die Selbstständigkeit gegangen bist? Gab es da vielleicht einen bestimmten Moment oder so, wo du wusstest, so, jetzt ist es soweit, jetzt will ich nicht mehr als Angestellter tätig sein, sondern auf eigenen Füßen stehen und in die Selbstständigkeit gehen? Wie war denn da dein Weg?
Also das direkte Arbeitsverhältnis vorher war ein Angestelltenverhältnis in der EDV, 7, 8 Jahre lang. Da war ich auch als Teamleiter war ich da tätig gewesen und dann kam dann irgendwann neue Niederlassungsleiter durch eine Firmenfusion. Und da habe ich schon zu meiner Frau gesagt, das war dann, das muss ich gerade überlegen, das war dann so um die 2004, Ende 2004, glaube ich. Und da habe ich zu meiner Frau schon gesagt, das geht nicht lange gut, dann wird es krachen und das ist es auch dann gekommen. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Da wollte ich mich eigentlich erst nicht bewerben, woanders dahin in die EDV. Und habe ich tatsächlich den Deutschen Franchising-Verbund kennengelernt auf der Mannheimer Job for Future. Und da habe ich dann das Remit-System vorgestellt bekommen, bin dann Macher geworden. Also völlig aus der Schnur, ohne dass man sich vorher so intensiv Gedanken drüber gemacht hat. Ich fand es doch spannend, den Immobilienbereich, wollte da rein.
Okay, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung überhaupt, sagen wir mal so ein Eigeninteresse oder eine Neugier zu haben für den Bereich, denn nur dann wird man sicherlich besonders gut, aber trotzdem sehr spannend und so halb, sage ich mal, vielleicht auch zufällig rückblickend gesehen.
Ja, zufällig. Man kann wirklich sagen Zufall. So könnte man es auch sagen.
Okay, hoffentlich ein sehr positiver Zufall, denn was mich auch interessieren würde, denn ehrlich gesagt gibt es nicht viele Sachverständige, die auch Makler und auch Dozent in einem sind, wenn sie mal diese Dreierkombination innehaben. Deshalb, wo würdest du sagen, was ist vielleicht auch der Vorteil, wo befruchten sich diese Tätigkeitsfelder gegenseitig? Also profitierst du als Sachverständiger, dass du Makler und oder Dozent bist oder auch irgendwie anderweitig in den anderen Bereichen? Hol mich da mal gerne ab.
Also generell gehört meines Erachtens Maklertätigkeit und Sachverständigentätigkeit auf jeden Fall mal zusammen irgendwo, weil wenn ich als Gutachter was bewerten soll, weiß ich, wie der Markt aus großer Bart reagiert. Das weiß ich als Makler, aber nicht als Gutachter. Also probiere ich als Gutachter, wenn ich kein Makler bin oder wenn ich keine Marktahnung habe, dann probiere ich anhand von Tabellen und Zahlen zu wetten. Das geht mir beschränkt gut, weil ich muss dann doch in der Wettermittlung doch ab und zu mal was einschätzen, was ich wenigstens auf die Statistik nicht belegen kann mit Mathematik oder Statistik eben. Ne? Also das gehört einfach zusammen. Und durch die Dozententätigkeit, wo ich auch eigentlich eher per Zufall reingerutscht bin, vom damaligen Geschäftsführer des Deutschen Immobilienberaterbundes, den Raimund Wurzel, der hat dann gesagt, du kannst der Wettermittlung, mach das mal bei uns, schüll das mal. Ne? Und das habe ich vermerkt, eigentlich profitiere ich am meisten davon. Weil ich muss ja jetzt mir immer Gedanken machen, wie erkläre ich es meinem Kind, bei Dingen, die ich einfach nur tue jeden Tag. Und du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn du was jeden Tag tust, musst du das plötzlich erklären, ist gar nicht so einfach. Ne?
Ja.
Und das kommt natürlich auch wieder beim Kunden rüber. Da profitiere ich auch wieder beim Kunden, entweder als Sachverständiger oder als Makler. Weil man dann gelernt hat, das zu probieren, einfach zu erklären. Und das abrufbare Wissen bleibt natürlich auch dann im Kopf, wie man so schön sagt. Das ist auch wahrscheinlich größer wie beim Durchschnitt von den Belegen, vermutlich mal. Ne? Durch die Dozententätigkeit, wenn du ständig was machen musst, erklären musst.
definitiv zum einen bist du natürlich immer eine Art Bringschuld. Du musst dich aktuell halten, dann willst du natürlich nur das aktuellste Wissen weitergeben. Auf der anderen Seite ist eben genau das auch die hohe Kunst, nenne ich es jetzt mal, auch im Sachverständigenbereich, einem Laien, der normalerweise keine Ahnung vom Thema hat, es trotzdem so zu erklären, dass er die Grundkonzepte dahinter versteht und insbesondere am Ende auch versteht, warum denn die eigene Tätigkeit überhaupt wertvoll ist, warum man denn eben das Geld auch investieren darf oder sollte. Das ist aber auf jeden Fall spannend und ich vermute auch, dass sich einfach auch, sag ich mal, vielleicht potenzielle Folgeaufträge sehr gut auch daraus ergeben können, eben dass du als Makler auch Sachverständigentätigkeit oder Sachverständigenleistungen erbringen kannst und auch andersrum.
Ja, auf jeden Fall. Das ergibt sich dann aus der Maklerei, dass es plötzlich heißt, da ist noch eine Erbsache oder irgendwas, kannst du mal ein Gutachten machen. Ehemalige Verkäufer, die anrufen, weil dann plötzlich die Oma gestorben ist und die Erbengemeinschaft wirklich auseinandersetzen oder auf Scheidungsfälle etc. Also das tut sich in beide Richtungen, tut sich das wunderbar ergänzen. Die Maklertätigkeit, die Gutachtertätigkeit, aber auch die Dozententätigkeit, weil dann mal ein Kollege anruft und sagt als Makler, ich brauche da mal ein Gutachten im Betreuungsfall, weil ohne Gutachten im Betreuungsfall geht nichts. Ne? Und dann mache ich auch für diese Kollegen dann die Gutachten, damit die auch dann anschließend verkaufen können.
Mhm. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da gibt es sicherlich viele Synergieeffekte. Jetzt ist unser Podcast ja vor allem der Fokus darauf, das Thema eigenes Sachverständigenbüro aufbauen und auch überhaupt mal an die ersten Kunden gewinnen und da eben systematisch und zuverlässig an Aufträge zu kommen. Jetzt, was würdest du denn, sag ich mal, einem frisch gebackenen Sachverständigen, sei es, er hat gerade die Ausbildung abgeschlossen oder er hat sich jetzt eben dazu entschlossen, aus der Angestellten-Tätigkeit rauszugehen und wirklich auf eigenen Füßen zu stehen. Was wären denn deine, sag ich mal, vielleicht so wichtigsten Tipps, um wie er an seine ersten eigenen Aufträge kommen kann?
Nachdem ich ja alles falsch gemacht habe, als ich selbstständig geworden bin, was man so falsch machen kann, so rein marketingtechnisch.
Okay.
Das Einzige, was bei mir gut war, ich konnte schon immer gut netzwerken. Deswegen würde ich jedem empfehlen, netzwerken, ein Multiplikatoren-Netzwerk aufbauen, ob das jetzt Sinn zum Fachanwälte für Familienrecht oder Insolvenzrecht oder Steuerberater oder Versicherer oder Finanzierer, völlig wurscht. Ne? Dass ich mir gar nicht so ein Multiplikatoren-Netzwerk aufbaue. Und vielleicht vor Ort auch Werbung mache, dass ich sage, hier, ich bin Gutachter, mein Flyer verteilt bei mir vor Ort so alle Vierteljahr, so wie wir das machen, tun als Makler und Gutachter. Bei uns im Freien alle Vierteljahr, das kommt jetzt wieder gerade von der Weihnachten raus, verteilen. Aber auch, und das gab es ja damals bei uns gar nicht so in der Form, wie es jetzt möglich ist, Social Media, die eigene Webseite nicht vergessen. Wie baue ich die auf? Wie baue ich mir das im Funnel, damit die Leute auch wirklich mich finden, wenn sie was suchen im Internet nach einem Gutachter? Und auch wirklich auch dann ich einen Auftrag kriege anschließend haben. Ob das die Webseite ist oder Social Media. Ja, also das Netzwerk, die kann ich ja immer selbst machen. Ne? Das wäre für mich echt das Netzwerk aufbauen etc. Aber alles andere sollte man sich vielleicht mal auf die Kernkompetenzen konzentrieren. Ich hatte am Anfang meine eigene Webseite gemacht, weil ich kam ja aus der TV. Bescheuert. Natürlich kann das ein Webseitendesigner viel schneller und viel besser als ich.
Ja.
So, das ist ja auch Profis an die Seite ziehen. Ne?
Ja, hier versucht man häufig, erfahrungsgemäß vielleicht an den falschen Stellen zu sparen, sodass dann das Ergebnis zum einen nicht so schön oder so professionell ist, wie es sein könnte. Und am Ende des Tages hat man so viel Zeit darin auch, sage ich mal, investiert oder benötigt, dass man in der Zwischenzeit eigentlich hätte was viel Sinnvolleres machen können, wie zum Beispiel Aufträge abarbeiten. Da ist dann Stundenlohn häufig viel, viel besser. Okay, aber heißt, was würdest du sagen? Welche Marketingkanäle siehst du für den Sachverständigen als besonders wirkungsvoll an, um eben planbar auch an Anfragen und Aufträge zu kommen?
Wie erwähnt, das Netzwerken per se, aber auch ganz wichtig dann über Social Media, das sieht man ja auch immer mehr, dass dann irgendwelche Makler oder auch sachverständige Kollegen immer mehr Werbung machen dann bei Social Media. Ne? Und das ist auch ganz nett, wie die das machen zum Teil. Also da zucke ich auch mal keinen an. Ne? Und das einfach mal zu wissen, was machen denn die Kollegen? Ne?
Ja.
Und das halte ich unheimlich wichtig, aber da brauchst du halt jemanden, der Ahnung hat davon. Nur weil du eine Kamera halten kannst, dann heißt das nicht, dass du es auch dementsprechend aufbauen kannst. Ne? Ich hatte ja am Anfang auch gedacht, komm, also EDV müsste alles alleine machen und das war eher schlecht wie recht, wie man so schön sagt. Ne? Ja, aber lachst du halt einen Partner.
Ne, leider ist man hinterher immer schlauer und du hast es jetzt leider auf die harte Tour, weil erfahren müssen. Aber deshalb sprechen wir hier und heute, dass eben andere Kollegen nicht zwingend in die gleichen Fettnäpfchen alle treten müssen.
Nö, deswegen war ich ja fast pleite nach einem Jahr, ne?
Mhm.
Angefangen, da haben wir ja fast pleite. Das ist, wenn man halt nicht ordentlich plant. Das heißt, wenn ich mich selbstständig mache, dann soll ich auch dann gucken, dass ich ein Budget habe für die Werbung. Werbung kann jetzt alles sein, was wir gerade eben besprochen haben, weil auch das Netzwerken kostet ja Geld. Weil Zeit ist ja auch Geld. Das vergessen manche und selbstständige Unternehmer. Ne? Und gerade so am Anfang. Und so, wenn ich dieses Geld nicht habe, bleibe ich am besten im Angestelltenverhältnis. Und ich muss doch von Anfang an einfach einen Plan machen, wie will ich die Werbung aufbauen, damit so schnell wie möglich, so effektiv wie möglich an Kunden kommen. Und dann gibt es kein falsch oder richtig. Vor Ort zu Netzwerken wichtig, aber auch Online-Geschichte wichtig. Das zu priorisieren. Am besten, man muss es gar nicht priorisieren, wenn man einfach die Kohle hat.
Ja, genau. Nee, du sprichst schon mal ein sehr gutes Thema an. Und zwar siehst du ja genau auch durch deine Dozententätigkeit, indem du viele Leute, die jetzt gerade mit dieser Tätigkeit auch beginnen und eben gerade so anfangen, Fuß zu fassen, die zum einen ausbildest und wahrscheinlich auch mitbekommst, wie sich der eine oder andere entwickelt. Wäre da jetzt meine Frage auch, genau, was sind denn vielleicht so typische Fehler, in die gerade auch Sachverständige treten, unbewusst oder auch ungewollt, aber die einfach vielleicht negative Auswirkungen haben, wenn sie versuchen, ihr eigenes Geschäft aufzubauen, selber, sag ich mal, mit eigenen Füßen Fuß zu fassen?
Ja. Manche Kollegen sind einfach zu marktschreierisch. Wenn die auch nicht anfangen, dafür als Sachverständiger ist leider Fehler am Platz, wenn das mal so formuliert. Ja, im Prinzip die Punkte, die ich vorhin auch gerade eben erwähnt habe. Ne? Wenn ich dann relativ uneffektiv Werbung mache, das heißt, ich habe einfach keine Kohle, um Geld auszugeben und fange dann an zu warten, weil ich jetzt ein schönes Türschild habe, bis die Leute bei mir reinkommen, da wirst du scheitern. Und das ist immer das Gleiche. Das ist einfach das fehlende Marketing, die fehlende Werbung. Ich habe jetzt die Ausbildung gemacht, jetzt müssen noch alle zu ihr kommen. Und dann könnte man noch darüber diskutieren, welche Ausbildung wäre denn gut? Welche Sitte sollte ich denn bei mir in der Tasche haben? Ne? Da könnten wir auch noch drüber diskutieren.
Ja. Ja, du nimmst die Frage schon fast vorweg, aber genau hier, was ist vielleicht so eine wichtige Botschaft, die du auch deinen Studenten als Dozent immer mit auf den Weg gibst? Worauf sollen sie unbedingt achten, wenn sie eben in dem Bereich auch richtig Fuß fassen wollen und da erfolgreich eben in der Zukunft auch ihre Expertise erbringen möchten?
Also wenn ich nicht ständig diskutieren will mit meinen Kunden, zum Beispiel über Preise oder anderes, ne, und wenn ich auch dann wirklich nirgends ausgeschlossen sein will, das heißt, was die Akzeptanz meiner Gutachten angeht, egal ob die Qualität gut ist oder nicht, einfach nur aufgrund des fehlenden Stempels, dann sollte ich mich entweder öffentlich bestellen lassen und verheiratigen lassen oder ich sollte mich zertifizieren lassen nach dieser DIN-Norm 1724 und darauf achten, bei wem diese Zertifizierung schieße. Also würde ich darauf achten, dass dieses Unternehmen, wie zum Beispiel die DIAZ, dort wo ich meine Zertifizierung gemacht habe, auch bei der Deutschen Akkreditierungsgesellschaft gelistet ist. Und da gibt es nur 6 Unternehmen davon. Und sollte das nicht machen über zum Beispiel den Deutschen Gutachter- und Sachverständigenverband, der dann, ich sage es jetzt mal etwas lax formuliert, dann Stempel aus Brüssel, früher mal aus Wales, dann verteilt hat, dann komme ich nicht weiter. Auch als DK-zertifizierter Sachverständiger oder TÜV-zertifizierter Sachverständiger komme ich auch nicht weiter, weil wenn es um die FF-Steuer geht, dann steht einfach im FF, im Bewertungsgesetz drin, dass ich eben den Ölgut brauche oder den richtigen Scramble zu 24 eben bei einem der 6 Unternehmen.
Ja.
Und ansonsten, wenn die Pech habe, sagt das Finanzamt, nö, falscher Stempel. Und das ist blöd. Das heißt nicht, dass die Kollegen schlechter ausgebildet sind. Das heißt einfach nur, die haben den falschen Stempel. Das heißt, der richtige Stempel ist schon mal ganz wichtig. Da muss ich auch nicht ständig dann über mein Honorar diskutieren, wenn man das mal so formuliert, und muss dann Bedenken haben, dass mein Gutachten nicht anerkannt wird.
Ja, ist doch definitiv eine Sache auch, um sagen wir, das eigene Selbstverständnis oder so. Wenn ich natürlich weiß, ich kann manche Sachen gar nicht anbieten, guten Gewissens, dann ist natürlich diese Unsicherheit, merkt auch ein potenzieller Auftraggeber. Oder am anderen, wenn man es ihnen dann wirklich verkauft, in Anführungszeichen, und dann geht es nicht durch, dann können schlechte Bewertungen und Co., da kann der Ruf auch sehr schnell darunter leiden. Deshalb ist definitiv ein sehr, sehr wichtiges Fundament, da auf die richtige Ausbildung, die richtige Zertifizierung zu setzen.
Ja, aber die DAX, die DEKA zum Beispiel, erzählt keinem Kunden, dass wenn es um die FF-Steuer geht, dass das der DEKA-Stempel nichts taugt. Das erklärt keine DEKA, das ist ja das Problem. Ne? Und andere Anbieter, die dann solche Zertifizierungen verteilen, die sich durchaus seriös anhören, wo auch die Ausbildung durchaus nicht schlecht ist. Ne? Aber keiner will natürlich, dass sich da beschränken unter Umständen. Ja. Und dass ich da ja im Prinzip mein Problem zum Kundenproblem mache. Und das ist ganz schlecht, ruftechnisch.
Ja, definitiv bin ich voll und ganz bei dir. Jetzt hast du natürlich, dadurch, dass du nicht nur als Sachverständiger tätig bist, sondern auch in den anderen Bereichen, sage ich mal, vielleicht einen besseren Blick auch im Allgemeinen über die Branche. Und natürlich wird es die Frage gleich so ein bisschen glaskugelmäßig sein, aber trotzdem würde mich interessieren, was für Entwicklungen siehst du denn gerade in der Sachverständigenbranche so in den nächsten vielleicht 5 bis 10 Jahren? Wo entwickelt sich der Markt hin?
Also ich denke mir, dass die Zertifizierungen oder die Ausbildung, also den richtigen Zettel zu haben, weil in der Bewertungsgeschichte steht seit 2021 drin, dass nicht jeder ein Gutachten abgeben kann für die Erbschaftssteuer. Ich denke mal, dass es da immer mehr dahin geht, dass ich diese Zertifizierung brauche oder öffentliche Bestellung. Auch KMI ist eine ganz interessante Geschichte, logischerweise. Ne? Inwieweit kann die mir die Arbeit erleichtern? Zum Beispiel bei der Objektbeschreibung, da machen wir schon einiges. Oder auch bei der Lagebeschreibung, Daten, die gesammelt werden müssen über die Arbeitslosenzahlenentwicklung und Spielerei. Ne? Da gibt es auch eine Reihe von Anbietern, die das ganz professionell machen. Oder ich mache das vielleicht selbst über ChatGPT oder irgendwas. Aber auch da ist immer die Frage, mache ich selbst? Oder hole ich mir einen Profi? Ja, da kostet Geld, aber meine Zeit kostet ja auch Geld. Ne? Das sollte man sich schon nicht verkünsteln. Also da sehe ich, warum dann den Weg hin, was den richtigen Stempel angeht und die KI, das sind so zwei Dinge, die werden in Zukunft prägend sein, meines Erachtens.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Und insbesondere auch bei der KI habe ich schon mitbekommen, auch mit Sachverständigen, teilweise auch Anwälte sind und Co., dass sie das auch leider nutzen, wenn zum Beispiel im Gerichtsfall, um potenzielle Schwachstellen vielleicht im Gutachten noch einfacher auffindbar zu machen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Okay, jetzt noch zum Abschluss. Wenn du einem klassischen Sachverständigen Kollegen, den du auf vielen Netzwerkveranstaltungen und Co. vielleicht auch triffst, nun einen einzigen Rat mitgeben könntest, einfach irgendwas, wo du denkst, boah, das sollten eigentlich alle wissen, aber irgendwie bin ich da vielleicht einer von wenigen. Welchen Rat würdest du denn damit geben?
Ja, kurz formuliert, organisiere dir den richtigen Stempel. Ganz
Okay.
einfach.
Sehr
Weil
gut.
dann bin ich für alles offen, werde nirgends eingeschränkt in meine Gutachten. Das ist der meiste Fehler, den tatsächlich die meisten Kollegen machen, die ich kenne.
Okay. Nee, definitiv kurz und knapp zusammengebracht und stimme ich dir voll und ganz zu, dass es ein sehr, sehr wichtiger Part ist. Sehr gut. Dann bedanke ich mich fürs sehr interessante Interview, war sehr einschlussreich, auch zu sehen, was du gelernt hast in den letzten fast 20 Jahren. Und ich denke, da gibt es sicherlich das eine oder andere, insbesondere euch, dass du dir selber auch eine Wertermittlungssoftware hast und auch da weiterentwickelst und da auch natürlich überlegen musst, was kommt da rein und was mache ich da vielleicht bewusst auch nicht rein, weil der Sachverständige da selber noch eher drüber nachdenken sollte, da vielleicht in einem der künftigen, in der Zukunft noch ein weiteres Interview, eine weitere Folge mit aufzunehmen. Aber bis jetzt sage ich vielen Dank fürs Interview, Andreas, und ich wünsche dir alles Gute.
Ah, lieben Dank, Timo, für die Einladung. Ne? Ich wünsche dir was. Ne? Dankeschön.